Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ich freue mich richtig, dass ihr da seid. Also, heute Morgen kann man echt sagen, gell, nur die Harten kommen in Jojos Garten. Richtig klasse, dass ihr da seid. Und wenn wir es uns so überlegen, es ist schon ein Vorrecht. Ich glaube, viele Christen heute Morgen würden sich freuen, wenn sie Gottesdienst feiern könnten, weil viele können keinen Gottesdienst feiern, bei denen, in denen es in den Ländern verboten ist. Insofern schön, dass wir Gottesdienst feiern können. Und es ist so mein Gebet und meine Erwartung, dass Gott zu uns spricht. Als wir überlegt haben, was für einen Titel wir diesem Gottesdienst heute geben könnten, fiel mir es nicht so arg schwer, denn ich habe einfach so ein Zitat von unseren Kindern genommen. Das Essen schmeckt schon wieder bäh. Unser Matanja hat das so ein bisschen als Lieblingswort bäh und er führt es auch immer so weiter. Also bei ihm kann man dann auch hören, es gibt immer bäres Essen. Habt ihr gewusst, dass es bäres Essen gibt? Ja? Also ich interpretiere das dann für mich, das ist bärenstark, das Essen. Weil so würde ich sagen, das ist richtig lecker. Aber ihr lieben Mütter und auch Väter, die ihr kocht, manchmal habt ihr es nicht einfach. Gell? Da steht man in der Küche, kocht was und dann kommt eben so ein Kommentar, das Essen schmeckt schon wieder bäh. Und wenn es eure Kinder euch nicht sagen, dann will ich es euch sagen, ich finde es richtig stark, dass ihr kocht. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch richtig gut schmeckt. Ganz bestimmt. Aber so ist es eben. Die Kinder, die sagen, was sie so im Kopf haben. Manchmal ist es witzig und manchmal ist es auch ein bisschen verletzend. Heute geht es so um diese Eltern mit den kleinen Kindern oder so 0 bis 10 Jahre. Und ich freue mich sehr, dass aber das haben wir ja so gesagt, gell? Wir wollen immer, dass eben alle was mitkriegen. Das denke ich auch heute ist für jeden was mit dabei. Und wir wollen auch so eben mithören, wie geht es denen, die in einer anderen Lebensphase sind als ich gerade. Und so freue ich mich richtig, dass eben nicht nur Eltern von Kleinkindern da sind, sondern auch andere. Und vielleicht hören es manche dann auch noch im Internet. Meine Geschichte, ich erzähle so ein paar Takte von mir, ist die, dass ich, als ich 17 war, wurde ich zum ersten Mal Onkel. Ich habe 4 ältere Schwestern und so hatte ich wirklich, finde ich, dieses tolle Vorrecht, dass ich schon bald Onkel wurde. Und das war echt was Besonderes für mich. Also meine Nichte, die Älteste, heißt Jessie. Ich erinnere mich jetzt noch, das war so klasse, dieses kleine Baby. Und wenn ich da hätte entscheiden müssen, irgendwie der neue Computer oder diese kleine Jessie, hätte ich auf jeden Fall gesagt, hey, so ein kleines Kind ist viel faszinierender und einfach toll. Und so kamen noch ein paar andere Nichten und Neffen dazu und das war einfach klasse. Und ich war begeistert von diesen Kindern. Es geht mir auch heute noch so, ich finde irgendwie Jungschau machen oder Gym oder so, das ist einfach super. Es ist ein großes Vorrecht, mit Kindern und Teens zusammen zu sein. Und ihr lieben Gymler, die ihr da seid, muss ich auch nebenbei sagen, ihr seid auch einfach klasse. Also das ist richtig, richtig gut mit euch. Jetzt haben Rebecca und ich seit einigen Jahren eigene Kinder und da habe ich dann doch gestaunt, wie so ganz anders das ist, wenn man eigene Kinder hat. Weil auf einmal sind die Kinder halt nicht nur so für einen Nachmittag zu Besuch da oder man hat sie 1,5 Stunden in der Jungschau oder so, sondern sie sind halt rund um die Uhr da. Und es gibt eben so manches, was nicht so toll ist. Also bei den ganz kleinen, bei den Babys, die ja so goldig sind, gell, wenn wir sie im Gottesdienst bei anderen sehen und so, es ist halt so, in der Nacht schlafen die nicht durch. Vielleicht kennt ihr diese Unterhaltung von den Müttern, wo die eine die andere fragt, hey, jetzt Carola, sag mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal durchgeschlafen? Und die andere gähnt, oh, März 2017. Also es ist so diese Phase, gell? Man kann nicht durchschlafen, es ist anstrengend. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, 2, 3, schlafen sie vielleicht durch, aber man muss vieles machen. Jetzt in diesem Wetter Jacke anziehen, Schuhe anziehen, all diese Dinge. Ich will es mal euch Eltern von den Teenie-Kindern sagen. Ihr habt manche andere Herausforderungen, aber ihr müsst euren Kindern keine Schuhe mehr anziehen. Ist auch was, oder? Also freut euch dran und müsst nicht an Jacke und so Sachen denken. Und dann, ich erzähle einfach so ein bisschen auch für die, die eben jetzt keine Kinder in dem Alter haben, um sich wieder ein bisschen rein zu versetzen. Es ist halt so, dass Kinder Erziehung brauchen. Und das ist anstrengend. Denn konsequent sein, was eben bei Erziehung wichtig ist, das kostet Kraft. Und das ist eben halt auch der Unterschied zu dem, wenn Kinder mal zu Besuch kommen, wie es damals mit meinen Nichten und Neffen war, und dem, dass man, wenn man Eltern ist, dass man eben die Kinder zu erziehen hat. Und insofern an euch, die ihr keine Kinder in diesem Alter habt, danke nochmal, dass ihr zuhört, und danke einfach, wenn ihr Familien unterstützt, sei es mit Gebet, sei es mit praktischer Hilfe, mal ein Babysitterdienst oder solche Dinge. Das ist richtig klasse. Und da finde ich, sind wir christlichen Gemeinden schon auch wirklich privilegiert. Also ich erlebe viel Kinderfreundlichkeit und gerade auch hier bei uns, ich finde, das ist richtig klasse. Und ein letztes, so zu Kindern, wenn man sie vielleicht so miterlebt und die ganz nett sind und goldig und so, muss man wissen, daheim sind sie häufig anders. Also das auch, sagen wir so, das Essen schmeckt schon wieder bäh, das sagen sie woanders nicht, also wenn es gut läuft. Also, ist ja schon auch ganz gut, gell, dass die Kinder woanders nicht und wenigstens so sind wie daheim. Und ihr lieben Eltern, die ihr eben Kinder habt in dem Alter, das ist auch ein gutes Zeichen, wenn die sich daheim anders verhalten, wenn die sich daheim so geben, wie sie sind. Es ist trotzdem anstrengend, aber es zeigt letztlich, dass sie Vertrauen zu euch haben und dass sie eben sich nicht verstellen müssen. Und deswegen ist es dann trotzdem nicht angenehm, aber es ist ein gutes Zeichen. Für diejenigen, die in dieser Lebensphase sind, möchte ich gleich das jetzt so hier in dieser Vorrede, wir kommen dann gleich zur Bibel, sagen, ich möchte uns ermutigen, dass wir die schönen Seiten sehen. Dass wir nicht nur das Anstrengende sehen, sondern die schönen Seiten, denn die gibt es ja doch wirklich auch zuhauf. Also, was an Kindern einfach toll ist, ist diese Lebensfreude, die sie haben. Und dann eine Kreativität, das ist immer wieder ja echt scharf, was die für Ideen haben, und goldige Aussprüche und all solche Dinge. Also lasst uns das sehen, was da so an Gutem ist. Und um das zu sehen, um sich das wieder bewusst zu machen, darf ich euch da eine Aufgabe mitgeben. Und das gebe ich allen Eltern mit, auch von Teenie-Kindern oder selbst von erwachsenen Kindern, nämlich dankt für eure Kinder. Weil wenn man sich so überlegt, für was kann ich denn jetzt danken? Für irgendwie diese Lebensfreude, die sie reinbringen, vielleicht für den kleinen Erziehungserfolg, den es gab, für irgendeinen lustigen Ausspruch oder so, dann merkt man wieder, was eben Gutes da ist. Und das eben auch bei älteren Kindern oder sogar bei erwachsenen Kindern. Darf ich euch die Aufgabe mitgeben? Nehmt euch einfach mal Zeit und dankt für eure Kinder. Überhaupt, es gibt viele Menschen, die hätten gern Kinder, und sei es Paare oder Singles, haben keine Kinder. Unfreiwillig vollbringt ihr eine große Lebensleistung. Auch das will ich sagen, das ist richtig stark. Und für die anderen, man kann eben sich das wieder so in den Kopf nehmen, es ist doch auch ein großes Geschenk. So, was sagt die Bibel zu Kindererziehung. Wir wollen uns einige Verse aus dem Neuen Testament und dann auch noch aus dem Alten Testament anschauen. Die aus dem Neuen Testament habe ich auch aufs Liedblatt draufgedruckt, und zwar Epheser 6. Letzte Woche hatten wir Epheser 5, so für die Ehepaare, 5 am Ende, und jetzt direkt im Anschluss geht es los, Epheser 6, Vers 1, da heißt es, ihr Kinder seid gehorsam und so weiter. Das hören wir immer gerne als Eltern, gell? Aber das ist jetzt gar nicht so entscheidend für uns, weil wir wollen jetzt ja hören, was ist uns Eltern gesagt. Deswegen gehen wir zum Vers 4. Dort heißt es, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. ihr Väter. Manche Übersetzungen machen so eine Fußnote und sagen, man könnte vielleicht auch mit Eltern übersetzen. Gilt auf jeden Fall für Väter und Mutter. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht. Da steht im Griechischen Paideia. Könnt ihr vielleicht auch sagen, so in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Da merken wir ganz ähnlich wie letzte Woche, da wurde uns Männern gesagt, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. So ist es jetzt wieder ganz ähnlich, dass Paulus sagt, hey, nehmt euch so ein Vorbild an Gott. Also erzieht eure Kinder in dieser Paideia, in dieser Erziehung und Ermahnung des Herrn. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber es ist eine gute Sache zu überlegen, wie macht es Gott mit uns Menschen, so wollen wir es mit unseren Kindern machen. Und dann Kolosser 3, 21, klingt so ein bisschen ähnlich, geht gleich los. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Da kommen wir gleich nachher noch drauf auf dieses Mutlos. Aber erstmal, wir sollen unsere Kinder nicht reizen, nicht zum Zorn reizen. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass es nicht gut ist, wenn wir die Kinder schlecht machen. So mit Sätzen wie, das schaffst du eh nicht oder du hast einfach zwei linke Hände oder sowas. Allerdings, wer das selbst so erlebt hat, das gibt es ja manchmal, dass Menschen es selbst so erlebt haben, diese negativen Sätze. So jemand tut sich manchmal gar nicht so leicht, daraus auszubrechen. Aber es ist wichtig, falls du es selbst so erlebt hast, das zu durchbrechen, es anders zu machen. Du kannst ja Gott um seine Kraft bitten, weil solche Sätze, die reizen wirklich die Kinder zum Zorn und sie führen dazu, dass Kinder mutlos werden. Also wir wollen nicht zum Zorn reizen, keine negativen Sätze. Jetzt will ich aber einen Schritt weitergehen. Wir wollen Positives sagen, Ermutigendes sagen. Und da, ihr lieben Eltern, ist es so, das kann niemand ersetzen. Also es ist super, wenn Jungschau-Mitarbeiter oder Kinderstunden-Mitarbeiter oder so, wenn die gute Sachen zu den Kindern sagen, aber es ist ein Unterschied, ob das jemand von außerhalb sagt oder ob es Vater oder Mutter sagt. Und deshalb, ihr lieben Mütter und Väter, sagt euren Kindern ermutigende Dinge. Sagt ihnen, dass er ihnen was zutraut. So für uns Väter habe ich es früh gehört und ich glaube, da ist das Wichtiges dran. Unsere Aufgabe ist es, den Töchtern zu sagen, dass sie schön sind, dass sie toll sind. Dass sie sagen, hey, du bist so eine echte Prinzessin. Und dass wir den Söhnen vermitteln, hey, du hast das Zeug für einen echten Mann, du bist ein echter Mann. Ja, und das ist was anderes, wenn das der Vater sagt, als wenn das irgendjemand anders sagt. Diesen Vers aus Kolosser 3, 21, den finde ich aber auch sonst wirklich besonders. Und jetzt so ein bisschen unabhängig von Kindererziehung und so, möchte ich ein paar Takte für uns alle sagen. Ihr Väter, Moment, wo habe ich es nochmal? Ja, genau. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das klingt jetzt für uns heute nicht so außergewöhnlich. Jeder Pädagoge, jeder Psychologe würde dem auch zustimmen. Aber wenn wir überlegen, wann Paulus das geschrieben hat, vor 2000 Jahren, so in der Antike, da war das schon revolutionär. Ich nehme an, die ersten Leser haben sich gesagt, hä, was? Also, ich kann ja immer noch zu meinem Kind sagen, was ich sagen will, ja. Und außerdem, was haben die Kinder schon für einen Wert, ja. Also, das war wirklich revolutionär damals vor 2000 Jahren. Ganz ähnlich das, was wir letzte Woche hatten. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Revolutionär in der Zeit damals. Und das, was für uns so klar ist, das ist eben deshalb so, weil es in der Bibel steht. Dass das in der westlichen Welt ganz normal ist, die Frau zu lieben oder dass, also Das ist auch nicht für jeden klar, gell? Aber so im Prinzip wird mal jeder zustimmen. Auf jeden Fall, dass Frauen und Männer gleichwertig sind, das, was für uns so ganz normal ist und dass Kinder natürlich ermutigt werden sollen und so, das hat ganz viel mit der Bibel zu tun. Ganz viel mit dem, was wir hier gerade behandeln. Nur wissen das viele Menschen in unserer Welt heute nicht mehr. Und viele, die auch Kirche und christlichem Glauben und so den Rücken kehren, sind sich über das nicht bewusst, was für einen guten Einfluss die Bibel auf unsere ganze Kultur hatte. Ich lese gerade ein Buch, muss mal gucken, ob ich durchkomme, das ist so ein bisschen ein dicker Schmöker, aber sehr interessant, von Vishal Mangalwadi. Das ist ein indischer Professor, der dieses Buch heißt Die Seele des Westens. Er hat auch schon geschrieben Das Buch der Mitte. Da geht es ihm um die Bibel, das meint er mit Das Buch der Mitte. Und das ist hochspannend, weil er als Inder beschreibt, was die Bibel und was der christliche Glaube für einen guten Einfluss auf unsere Kultur hatte. Und er sagt, wenn wir uns das erhalten wollen, dann muss Bibel und christlicher Glaube weiterhin eine Rolle spielen. Und er erklärt es dann schön und als Inder kann das ja so machen. Er nennt halt seine eigene Kultur an manchen Stellen sehr kritisch. Zum Beispiel, dass Frauen und Mädchen in vielen Teilen Indiens nach wie vor keinen großen Stellenwert haben. Das ist in unserer westlich-christlich geprägten Welt einfach anders. Jetzt können wir den Leuten um uns herum nicht verordnen, dass sie in der Bibel lesen und das ernst nehmen, aber wir können es selbst tun und das möchte ich einfach uns allen empfehlen. Im Trubel des Alltags, lasst uns es nicht verpassen, dass wir selbst in der Bibel lesen, unser Denken von der Bibel prägen lassen und dass wir nicht nur gute Predigten hören, sondern eben selbst in der Bibel lesen und in der Bibel forschen. Und vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle doch auch darauf hinweisen und sagen, hey, weißt du eigentlich, wie stark der christliche Glaube unsere Kultur geprägt hat und dass vieles von dem Guten, was wir heute haben, aus der Bibel kommt. Also, wir haben gesehen, zum einen für uns Eltern, wir wollen danken für unsere Kinder, wir wollen das Gute sehen. Wir wollen sie nicht zum Zorn reizen, sondern sie ermutigen. Und die Bibel, die hat einen guten Einfluss auf unsere Kultur. Wenn wir als Eltern Christen sind, dann haben wir eine weitere Aufgabe, eine geistliche Aufgabe. Und so ein schönes, ein positives Beispiel findet sich in 2. Timotheus 1, Vers 5. Das habe ich da auch mit abgedruckt. Der Paulus schreibt dem Timotheus, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Der Timotheus hatte offensichtlich eine Mutter und eine Großmutter, die einen festen Glauben an Jesus hatten und die gute Vorbilder waren. Und ihr lieben Mütter, ich will es euch auch sagen, das ist eine Riesenchance, wie ihr eure Kinder prägen könnt, eben auch im Glauben an Jesus. Allerdings ist hier jetzt schon auch spannend, dass der Vater vom Timotheus nicht erwähnt ist oder der Großvater. Und manchmal erscheint mir es auch heute so, dass das geistige Leben in manchen christlichen Familien nur über die Mutter läuft. Und dann ist super, dass es über die Mutter läuft, aber wie schön wäre es, wenn es über Mutter und Vater läuft. Und ich möchte uns einfach so ermutigen, dass wir Mütter wie Väter unseren Kindern die geistlichen Dinge mitgeben. Und ich freue mich so, in unserer Gemeinde, würde ich sagen, läuft das gut. Aber ich möchte uns einfach so ermutigen, lasst uns da dranbleiben, Mütter und Väter. Ein anderes Buch, das ich im Sommer gelesen habe, ist Jüngerschaft von Matthias Kuhn. Finde ich sehr empfehlenswert. Und er schreibt an einer Stelle, dass sie irgendwie so ein Teen Camp oder sowas hatten. Und das war eine richtig tolle Woche. Oder war es ein Jungscharzellager, irgendwie so. Und da hat sich vieles getan, so Erlebnisse mit Gott. Und jetzt, ein Junge hat Gott besonders erlebt und ich lese euch kurz was vor. Der Junge kam zurück in ein Elternhaus, in dem man Jesus dienen wollte, doch in dem Jüngerschaft fehlte. Die Eltern waren wie viele andere in jungen Jahren mit Vollgas für Jesus unterwegs gewesen. Doch als dann der Familien- und Joballtag Einzug hielt und das Alter zunahm, entwickelte man eine gewisse Zurückhaltung im Blick auf einen allzu leidenschaftlichen Glauben. Zu all dem gesellten sich auch kirchliche Enttäuschungen, wie man sie im Lauf der Jahre ebenso erfährt, und das geistliche Leben wurde auf ein Durchschnittsmaß reduziert. Das will ich einfach auch uns allen sagen. Lasst uns das geistliche Leben nicht auf so ein Durchschnittsmaß reduzieren. Lasst es nicht zu, dass zur Vollgas für Jesus vielleicht mal in jungen Jahren der Fall war, sondern lasst uns das Leben, egal in welchem Alter, diese Leidenschaft für Jesus, dieses Brennen für ihn und der Wunsch, dass da noch mehr geht, lasst uns da dranbleiben, im Blick auf unsere Kinder und im Blick auf uns selbst. Jetzt kommen wir noch zu dem aus dem Alten Testament. Übrigens, wir sind ja hier im Freien und da können wir uns einfach auch frei fühlen. Wenn es jemand jetzt schon so ganz eisig kalt ist, und das ist gut verständlich, ihr dürft gerne auch aufstehen und zwischendurch irgendwie Kniebeugen machen oder irgendwas. Also fühlt euch da völlig frei. Ist schon witzig, letzte Woche bin ich noch in Schatten gestanden und heute habe ich die Mütze nicht wegen der Sonne auf, sondern damit sie mich ein bisschen wärmt, wo da oben nicht mehr so viel ist. Also haartechnisch. So, ansonsten hoffentlich, ich poste das sonst noch ein bisschen, was da ist. Ja. Wir gucken noch ins Alte Testament. Die Bibelverse habe ich euch nicht abgedruckt, oder es ist vor allem einer. Der ist auch ein bisschen schwierig, finde ich. Sprüche 13 steht: Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Also, die anderen Bibelverse waren übrigens nach der Elberfelder Übersetzung, das hier auch, oder Luther Übersetzung jetzt. Ich habe kurz nachgeguckt, das ist kein Übersetzungsfehler, sondern da steht wirklich von der Rute geschrieben und eben, wer den Sohn lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Dieses Züchtigen, da steckt schon auch das Schlagen so mit drin. Da tun wir uns jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer heutzutage, wie wir jetzt mit so einem Bibelvers umgehen. Und ich möchte an der Stelle ein bisschen was sagen, eigentlich auch unabhängig von Kindererziehung, wie wir solche Dinge aus dem Alten Testament verstehen können oder wie ich meine, dass wir richtig drangehen, um das zu verstehen, was auch die Botschaft ist. Also, es gibt so manche Anweisungen im Alten Testament, bei denen ist uns, glaube ich, intuitiv klar, dass die nicht relevant sind für uns. Zum Beispiel 2. Mose 23, ihr dürft ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ja, ist jetzt für uns nicht so ganz wichtig, gell? Oder 5. Mose 22, wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen. Also ihr Lieben, die ihr schon mal ein Haus gebaut habt, habt ihr ein Geländer ums Dach rumgebaut? Nicht? Seid ihr ungeistlich, Mensch. Also hier steht es doch, ja? Ein Geländer ums Dach. Doch? Oh, jetzt habe ich es nicht verstanden. Okay, also hier war während der Bauzeit schon und ich glaube, hinten Gerüst ist schon dabei, gell? Genau. Aber ich habe bei euch noch kein Geländer so am Giebeldach gesehen. Und hier heißt es, man muss ein Geländer haben. Aber also ich sage das ein bisschen im Spaß, ist uns klar, dass es jetzt nicht um das Geländer an einem Giebeldach geht, sondern hier die Leute damals in Israel, die hatten Flachdächer gebaut und diese Dächer hat man auch benutzt, da ging eine Treppe hoch. Und dann war es gut, wenn oben ein Geländer drum war, dass die Leute nicht runterfallen. Das heißt, das dahinterliegende Prinzip, das macht schon Sinn. Und das habt ihr lieben Häuslesbauer auch eingehalten. Ihr seid auch in Deutschland, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sicher zu bauen und so. Gell? Das dahinterliegende Prinzip macht auch wirklich Sinn bei diesem Geländer und so eben auch bei diesem Vers aus Sprüche 13 mit der Rute und so. Das dahinterliegende Prinzip ist, man muss Kindern Grenzen setzen. Und da würde auch jeder Pädagoge heute zustimmen. Und das ist eben das Wichtige. So dieser antiautoritäre Erziehungsstil, der hat nicht so zum Erfolg geführt. Insofern macht dieser Vers schon Sinn. Es gibt so drei Arten von Vorschriften. Und manchmal ist es schwierig, es richtig einzuschätzen, aber ich finde es gut, diese Arten zu wissen. Die einen, die keine Bedeutung mehr für uns haben, zum Beispiel so Opfervorschriften aus dem Alten Testament, die sind für uns einfach nicht mehr relevant. Das mit dem Böckchen in der Milch gehört auch zu solchen Opfervorschriften. Das ist in so einem Abschnitt drin. Das ist die eine Art. Dann gibt es die andere Art. Bei denen geht es darum, das dahinterliegende Prinzip zu erkennen. Und da hatten wir jetzt gerade so diese Beispiele dafür. Und dann gibt es diese dritte Art, nämlich die einfach unverändert gelten. 10 Gebote gehören da mit rein. Aber nicht nur die 10 Gebote, sondern viel anderes auch noch. Und jetzt ist manchmal spannend, wo muss man was einsortieren? Und so manche Diskussion heute aus dem ethischen Bereich dreht sich praktisch darum, ist es so diese dritte Kategorie, dass es einfach nach wie vor gilt, oder ist es die zweite Kategorie, dass das Prinzip dahinter gilt, aber nicht die Sache an sich. Ich aus meiner Sicht sage, man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell die Dinge in Kategorie 2 schiebt, sondern es ist durchaus auch oft Kategorie 3, dass es einfach nach wie vor gilt. Aber das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema und das ist schon auch nicht so ganz einfach. Ich finde es trotzdem hilfreich, so diese drei Kategorien im Kopf zu haben, dass es die eben gibt. Für unsere Stelle und da jetzt nochmal zurück zu uns Eltern, Sprüche 13, es ist gut und wichtig, Kinder Grenzen zu setzen, aber bitte nicht mit der Rute, wir können das in anderer Art und Weise machen. Abschließend möchte ich uns nochmal daran erinnern, so für die Eltern, lasst uns das Gute in dieser Phase sehen und für uns alle, lasst uns danken. Für alle, die Kinder haben, dankt für eure Kinder. Für die, die keine haben, dankt für andere Dinge, die gut sind in eurem Leben. Danken ist definitiv immer eine gute Sache. Und dann möchte ich noch einen Satz uns weitergeben, nämlich Kinder sind Besuch in der Ehe. Das finde ich ein sehr guter Satz. Was ist damit gemeint? Es ist einfach das gemeint, dass es den Eltern gut tut, im Kopf zu haben und sind die Kinder für eine gewisse Zeit anvertraut. Da dürfen wir sie begleiten, wir dürfen sie erziehen, fähig machen fürs Leben. Aber irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo es dann wieder gilt, loszulassen. Und es ist gut, das grundsätzlich im Kopf zu haben und eben auch die Ehe im Kopf zu haben. Dass man nicht am Ende dasteht, wenn die Kinder aus dem Haus sind und nichts miteinander anzufangen weiß. Und so, das sage ich jetzt auch wieder allen Ehepaaren, tut euch selber auch was Gutes. Ich habe es letzten Sonntag den Männern schon gesagt, macht ruhig mal was Verrücktes. Genießt das Leben miteinander. Wäre schade, wenn ihr verheiratet wärt und es einfach so ein Nebeneinander ist. Nein, seid dankbar, dass ihr verheiratet sein dürft und macht was Gutes miteinander. Und insofern auch nochmal für euch, die ihr nicht in der Lebensphase seid, danke, wo ihr Eltern da unterstützt und es ihnen vielleicht auch möglich macht, dass sie ja irgendwie mal einen Abend zu zweit machen können oder so. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte von unserem Matanja. Er hat ja den Titel hier für die Predigt gegeben. Jetzt noch was, wo ich mich einfach gefreut habe. Und zwar habe ich ihn vor ein paar Tagen mal wieder ins Bett gebracht und dann darf er sich immer ein Lied wünschen. Und wir haben da so ein paar Lieder, die wir eben singen und er darf sich da eins wünschen. Und dann spielt er das gern vor. Und wir müssen dann irgendwie draufkommen, was es denn ist. Manchmal ist das so ganz klar. Aber jetzt hat er so seine ganzen Kuscheltiere genommen da auf dem Bett und hat die so aufgestapelt zu so einem Art Turm. Und ich bin nicht draufgekommen, was für ein Lieder jetzt da damit meint. Und irgendwie, also die Lösung war dann am Schluss, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Okay, Und was hat das jetzt mit diesen Kuscheltieren damit zu tun, die du aufeinander gestapelt hast? Dann hat er gesagt, ja, das ist der Turm. Da sage ich, okay, der Turm, ja. Und was hat jetzt der Turm mit, weißt du, wie viele Sternlein stehen, zu tun? Da sagt er, also Papa, Gott hat die Erde geschaffen und dann ist er auf den Turm gestiegen und hat die Sterne geschaffen. Klar, natürlich. Mensch, wie könnte ich das auch nicht kapieren? Natürlich, weißt du, wie viele Sternlein stehen. Ich dachte, es ist schon sehr cool, irgendwie diese Gedankengänge von diesen kleinen Wissenschaftlern, die da manchmal so ganz anders denken wie wir und uns dann zum Schmunzeln anregen. Ich möchte noch beten mit uns. Wer kann, darf gerne wieder aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschenke, die du uns machst. Und für diejenigen, die Kinder haben, ist es oft anstrengend. Es gibt so manche Herausforderungen im Leben. Aber ich bitte dich, dass wir das Gute sehen, was wir haben, und dass wir uns freuen an diesen guten Dingen und an den lustigen Dingen und einfach an dieser Lebensfreude auch von den Kindern. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir dankbar sind für das Gute, das wir haben, und dass wir dir diesen Dank auch bringen und gleichzeitig wieder sehen, was du uns alles Gutes tust. Und so bitte ich dich auch für jeden von uns, für die Herausforderungen, die in der kommenden Woche anstehen, dass du es uns gibst, dass wir sie mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe angehen und dass wir im Blick haben, wir sind nicht allein, sondern wir dürfen es mit dir zusammen machen. Amen.